Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Und diese Stimme hier gehört dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki.
Der Begriff Unschuldsvermutung heißt, jemand ist so lange unschuldig, bis die Schuld durch ein gerichtliches Verfahren nachgewiesen ist. Das Problem, ich mache ja Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, das ist einigermaßen harmlos, aber wenn Sie als Vergewaltiger oder als Kinderschänder gebrandmarkt werden, auch wenn Sie hinterher herausstellt, da ist nichts dran, das werden Sie in Ihrem Leben nie wieder los. Herr Metzfelder ist fertig, nach 2 Tagen, bevor überhaupt was rausgekommen ist. Der ist gebrandmarkt für den Rest seines Lebens.
Und zwar als Kinderschänder oder zumindest Verbreiter kinderpornografischen Materials. Gegen den ehemaligen Fußballprofi Christoph Metzelder wurde von der Bild-Zeitung in der letzten Woche eine Berichterstattungslawine losgetreten, die heute immer noch in der Medien- und in der Juristenszene heftig diskutiert wird. Mehr als 1 Dutzend Artikel, darunter 2 Titelgeschichten, widmete das Blatt mit den 4 Buchstaben den Vorwürfen wegen möglichen Besitzes und Verbreitung von kinderpornografischem Material. Bewiesen ist nichts, es wird ermittelt und das vermutlich, weil die Bild-Zeitung selbst an die Hamburger Polizei herangetreten ist. Ich habe vor dieser Sendung mit Julian Reichelt, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, über seine Berichterstattung gesprochen.
Warum sind wir mit dem Namen Christoph Metzelder rausgegangen? Weil die Durchsuchungsmaßnahmen in aller Öffentlichkeit stattgefunden haben bei einem nicht nur deutschlandweit national bekannten, sondern weltbekannten Fußballstar, weil diese Durchsuchungsmaßnahmen in Anwesenheit von zum Beispiel anderen ehemaligen Bundesliga-Profis stattgefunden haben, weil davon absolut auszugehen ist, dass mediale Aufmerksamkeit dort innerhalb kürzester Zeit stattfindet, dass die Durchsuchungsmaßnahmen in seinem Haus in einer Nachbarschaft stattgefunden haben, wo einfach jeder ihn kennt. Und eine Verkürzung des Namens hätte aus unserer Sicht in dieser Fall keinerlei schützenden Effekt gehabt. Im Gegenteil, das hätte die Spekulation darüber, um wen handelt es sich denn da, warum wird denn über den jetzt abgekürzt berichtet, wird da vielleicht irgendetwas verborgen, massivst befeuert. Und dadurch das, was die große Sorge aller Kritiker ist, nämlich Vorverurteilung, vermutlich eher noch beschleunigt als gedämpft.
Aber vielleicht nochmal von Anfang an. Am Mittwoch war in der Zeitung zu lesen, eine Frau habe sich bei der Polizei gemeldet. Am Donnerstag zitieren Sie in Bild einen Hamburger Polizeisprecher. Die Bild-Zeitung sei an die Polizei herangetreten. Was stimmt denn nun?
Also erstens ist darin kein Widerspruch. Zweitens kommentieren wir nicht, wie wir mit Quellen umgehen. Drittens, das Statement des Polizeisprechers haben Sie ja genannt. Dem habe ich überhaupt gar nichts hinzuzufügen. Es ist grundsätzlich so, dass wir Quellen, die möglicherweise von strafrechtlich relevanten Vorgängen wissen, dass wir diesen Quellen raten, sich an die Polizei zu wenden. Das ist unser grundsätzliches Vorgehen. Das hat auch nichts mit der Arbeit von Medien zu tun, sondern das ist aus meiner Sicht eine staatsbürgerliche Pflicht, dass wenn man von möglicherweise schweren Straftaten erfährt, dass man diese Verdachtsmomente der Polizei meldet. Das ist von den journalistischen Vorgängen völlig getrennt. Das ist sozusagen unser grundsätzliches Vorgehen. Wie das hier genau war, kommentieren wir wie immer bei Quellen nicht. Aber es gibt ja das Statement der Hamburger Polizei, was ich im Übrigen, glaube ich, sehr lobend über Bild äußert, auch wenn das hier und da in der Berichterstattung ganz gerne weggelassen worden ist.
Der Bildblock schreibt aber quasi, dass sie die eigene Berichterstattung erst initiiert haben, indem sie sich an die Hamburger Polizei gewandt haben. Was würden Sie dazu sagen?
Da müssen Sie den Bildblock zu fragen, wie Sie auf diese Interpretation kommen und wie, das würde mich dann interessieren, Bildblock verfahren würde, wenn Sie, wie gesagt, in einem grundsätzlich gelagerten Fall Kenntnis von möglichen schwersten Straftaten erlangen, ob Sie das dann für sich behalten, was ich bei Bildblock durchaus für möglich halte, oder ob Sie das der Polizei mitteilen würden.
Herr Reichelt, Sie sagen, Sie haben Christoph Metzelder nicht vorverurteilt, aber Sie haben doch relativ reißerisch berichtet. Zum Beispiel eine Überschrift hieß, hier holen Fahnder Metzelder aus der Sportschule. Das bedeutet doch im übertragenen Sinne, hier wird jemand abgeführt, aber er wurde ja gar nicht verhaftet.
Ja, da haben Sie jetzt kunstvoll, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Dinge vermischt, die alle rein gar nichts miteinander zu tun haben. Sie haben gesagt, vorverurteilt. Ich habe auch nicht gesagt, da haben Sie mich falsch zitiert, wobei ich glaube tatsächlich, dass wir nicht vorverurteilt haben, sondern Verdachtsberichterstattung geübt haben. Dann haben Sie gesagt, eine reißerische Überschrift, hier holen Sie Metzelder aus der Sportschule ab. Das ist eine rein nachrichtliche Überschrift auf einen Sachverhalt. Und dann sagen Sie, er ist doch gar nicht verhaftet worden, das steht da aber auch nirgendwo. Also um da reißerische Berichterstattung sehen zu wollen, muss man die schon sehr, sehr, sehr dringend und energisch sehen wollen. wollen. Die Überschrift bei uns war der Sachverhalt: Hier holt die Polizei Christoph Metzelder in der Sportschule Hennef ab. Das ist tatsächlich genau das, was dort geschehen ist.
Wieso waren denn Fotografen überhaupt dabei, als Metzelder zum Verhör gebracht wurde?
Weil es unser Beruf ist, Dinge zu recherchieren und Dinge zu wissen, genau wie bei Ihnen auch.
Das heißt, einen Deal haben Sie nicht gemacht mit der Polizei, möglicherweise?
Sie können dazu gerne die Behörden anfragen, ob Behörden Deals in solchen Fällen schließen. Ich glaube, es ist relativ offenkundig, wenn man der Argumentation folgen kann, dass das Anzeigen von möglicherweise schweren Straftaten kein Gefallen und kein Zugeständnis an die Behörden ist, sondern eine staatsbürgerliche Pflicht. Und aus dem Nachkommen von staatsbürgerlichen Pflichten ergibt sich logischerweise und zwangsläufig keinerlei Grundlage für irgendeinen Deal, dass man sagen kann, wir haben euch jetzt aber da einen Gefallen getan, selbst wenn das in dem Fall jetzt so wäre. Es kann einen Deal nur dann geben, wenn man ja etwas zu bieten hat. Es bleibt weiter unsere Aufgabe, zu Dingen, von denen wir erfahren haben, zu recherchieren und nicht Deals zu schließen.
Wolfgang Kubicki, der FDP-Politiker, hat bei Maischberger in den letzten Wochen gesagt, jetzt sinngemäß, Christoph Metzelder wäre durch die Berichterstattung im Grunde jetzt fertig. Es bleibt eigentlich immer etwas hängen, gerade bei einem solchen Vorwurf. Haben Sie sich da jetzt schuldig gemacht? Bewiesen ist ja noch nichts.
Ich finde, dass das Wort schuldig im Umgang mit dem demokratischen, freiheitlichen Grundrecht auf Verdachtsberichterstattung ehrlich gestanden ziemlich abwegig ist. Also welcher Sache sollte ich mich schuldig gemacht haben?
Ja, indem Sie
dass ich ein Recht der freien Presse wahrgenommen habe, Verdachtsberichterstattung auf Grundlage von Recherche oder wo drin besteht jetzt genau die Schuldigkeit? Das wüsste ich von Ihnen gerne.
Ja, die Schuldigkeit würde darin bestehen, dass Sie schon über Ermittlungen berichten, die ja auf jeden Fall von der Polizei durchgeführt werden müssen, egal was dann zum Schluss bei rauskommt.
Und aus dem, was man da Verdachtsberichterstattung nennt, was ein Grundrecht der Presse ist, würden Sie eine Schuldigkeit ableiten?
Nein, aber es bleibt ja immer etwas hängen, also Stichwort zum
Aber Beispiel, dann kann ich mich ja nicht schuldig gemacht haben, wenn Sie keine Schuldigkeit daraus ableiten. Also das halte ich ehrlich gestanden für einen abwegigen Vorwurf.
Meint Julian Reichelt, Chefredakteur der Bild-Zeitung. Das Interview mit ihm haben wir vor circa 2 Stunden aufgezeichnet und in voller Schönheit nachzulesen ist es unter deutschlandfunk.de/medias res. Und wir gehen ins Ausland. Auf der ganzen Welt schließen sich inzwischen Journalisten zusammen, um mit konzentriertem Fact-Checking gegen gezielte Falschmeldungen und Unwahrheiten vorzugehen. So auch in Lateinamerika, was auch deshalb Sinn macht, weil auf dem Halbkontinent bald mehrere Wahlen stattfinden werden. Camilla Hildebrandt hat für Medias Res mit Sergio Lüttke, dem Chefredakteur des Journalistenkollektivs Comprova, in Brasilien gesprochen.
Ein Foto bei Instagram zeigt eine gigantische Halde mitten im brasilianischen Amazonasgebiet. Vermeintlich von dem norwegischen Unternehmen Hydro Alunorte. Darunter steht: Schau dir die norwegische Minengesellschaft an. Sie zerstört das Amazonasgebiet. Lula, Luiz Ignacio da Silva, ehemaliger Präsident Brasiliens und Gründer der Arbeiterpartei PT, hat den Boden in einem geheimen Dokument verkauft. Anfang September schreibt das brasilianische Fact-Checking-Kollektiv Comprova: Die Nachricht ist falsch. Unternehmen können nur Mineralgewinnungsrechte erwerben. Die Transaktionen waren nicht geheim. Die Medienlandschaft in Brasilien ist extrem polarisiert. Gezielte politische Falschmeldungen, Diffamierungen sind an der Tagesordnung. Sergio Lüttke, Chefredakteur von Comprova, erklärt:
Das Vertrauen in die Medien und auch in Institutionen wie Justiz oder Senat ist hier sehr gering. Die Leute glauben eher das, was Freunde sagen. Sie tendieren dazu, als wahr anzuerkennen, was sowieso schon ihre Überzeugung war. Deswegen funktionieren Falschmeldungen hier auch.
Der Post über Alunorte wurde bei Instagram 12.000 Mal geliked. Veröffentlicht von dem Kanal Direita do Opressão, der sich selbst beschreibt als Seite für alle, die von rechts sind.
Man benutzt einen bekannten Fall, der verifiziert ist, fügt eine Serie an weiteren zweifelhaften Informationen hinzu und ändert so die gesamte Ausgangssituation.
Aktuell gibt es viele Versuche, Falschmeldungen zu bekämpfen. Das brasilianische Abgeordnetenhaus hat im August 2019 für ein Gesetz gestimmt, das Falschmeldungen unter Strafe stellt. Trotzdem sind die sozialen Medien nach wie vor ein Nährboden für Angriffe. Rund 120 Millionen sind in Brasilien in WhatsApp-Gruppen und nutzen Facebook, sagt Sergio Lüttke. Viele Falschmeldungen werden vor allem darüber verbreitet. Wenn eine Gruppe schließen muss, entsteht sofort eine neue. In diesem Kontext ist die Arbeit und Bedeutung von Fact-Checking-Agenturen wichtiger denn je. Nicht nur in Brasilien, auf dem gesamten lateinamerikanischen Kontinent. Anfang 2019 haben sich Journalisten in Uruguay, Bolivien, Argentinien und Brasilien zusammengetan und eine internationale Koalition gegründet. Jedes Land hat sein eigenes Fact-Checker-Kollektiv. Wie zum Beispiel Reverso in Argentinien mit 130 Medienunternehmen. Digital, Print, Radio und Fernsehen. Wie Bolivia Verifica oder Comprova in Brasilien. Darüber hinaus arbeiten alle nationalen Kollektive international zusammen. Ein Fulltime-Job.
É uma forma de se fazer uma cobertura mais ampla, como também de se.
Wir haben damit eine sehr weit gefächerte Berichterstattung geschaffen, auch mit Beteiligung der Bevölkerung. Dadurch wollen wir auch das Vertrauen in die Medien wiedererlangen. Wir tauschen Erfahrungen aus, wir trainieren neue Kollegen in Fact-Checking. Das stärkt uns sehr.
Die Bevölkerung von der Bedeutung ihrer Arbeit zu überzeugen sei aber nicht einfach, sagt Lütke. Aber seit der Gründung von Comprova zu den letzten Präsidentschaftswahlen in Brasilien hat er wieder mehr Vertrauen in seine Aufgabe als Journalist gewonnen. Das Besondere an Comprova ist, dass sie nicht nur politische Meldungen verifizieren, sondern auch den Kontext erklären.
Das heißt, wer könnte ein interessiertes Publikum für diese Falschmeldung sein? Wer gewinnt? Wer verliert? Wir zeigen auch auf, wie die Information sich weiterentwickelt. Zwei offene TV-Kanäle und Radioprogramme unterstützen uns bereits.
Die große Tendenz in Lateinamerika, Nachrichten einfach anzunehmen, ohne sie zu überprüfen, sei sehr schlecht. Sowohl für die Gesellschaft als auch für die Demokratie.
Ich glaube, dass wir wirklich etwas erreichen werden. Unter anderem mehr Vertrauen in die Medien schaffen, die Überzeugung, dass Journalismus transparenter sein muss und dass wir den Kontakt mit der Bevölkerung brauchen.
Ein Beitrag von Camilla Hildebrandt war das. Transparenter werden muss aber nicht nur der Journalismus. Auch die Internetplattformen und Suchmaschinen, die inzwischen das Rückgrat unserer Medienlandschaft bilden. Denn ohne diese wird Journalismus im Netz gar nicht erst aufgefunden, gar nicht erst an den Mann, die Frau gebracht. Medienregulatorisch und auch kartellrechtlich wurden die Unternehmen bislang geschont. Vor allem in den USA, wo sie ihren Sitz haben. Das könnte sich nun ändern. Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton wird heute Nachmittag eine Untersuchung der sogenannten Big Tech Companies ankündigen. Markus Schuler zu den Hintergründen.
Bei Facebook geht es wohl darum, wie sorgfältig das Unternehmen mit den Daten seiner Nutzer umgegangen ist. Außerdem soll geklärt werden, ob die User wirklich all ihre Daten selbst kontrollieren können. Hauptpunkt ist aber, wie stark dominiert Facebook den Anzeigenmarkt und hat es sich wettbewerbswidrig verhalten? Auch gegen Google wollen mehrere Generalstaatsanwälte sowie das Justizministerium vorgehen. Im Fokus hier die Frage, schränkt Google den Wettbewerb ein und schadet es damit Konsumenten, zum Beispiel indem es eigene Produkte in seinen Suchtrefferanzeigen zuerst anzeigt. Aber auch, bunkert Google so viele Daten über seine Nutzer, dass es dadurch gegenüber anderen Unternehmen große Vorteile hat. In den Firmenzentralen von Google und Facebook hier im Silicon Valley dürfte man mit großer Spannung die nächsten Schritte der Justizbehörden beobachten. Vor allem die Untätigkeit der US-Politik gegenüber Google steht in krassem Gegensatz zu den Milliarden Bußgeldern, die bislang von der EU gegenüber dem Suchmaschinenkonzern verhängt wurden.
Markus Schuler berichtete. Heute wurde der Digitalisierungsbericht der deutschen Landesmedienanstalten veröffentlicht. Danach ist die Anzahl der deutschen Haushalte, die den Digitalradiostandard DAB+ nutzen, von durchschnittlich 17% im Jahr 2018 auf 22,7% in diesem Jahr gestiegen. Das bedeutet allerdings auch, dass DAB+ noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ähnlich sieht das in Skandinavien aus, mit der großen Ausnahme Norwegen. Dort ist man ohne DAB+-Radio in diesen Zeiten ziemlich aufgeschmissen, weiß Carsten Schmiester.
Aus Sicht dieses Norwegers haben es die Finnen, Schweden und Dänen richtig gut. Ich habe früher beim Fahren viel Radio gehört, aber heute nicht mehr, weil ich kein DAB im Auto habe. Sein Norwegen hat aber nur noch DAB. DAB Plus genau, seit der Zwangsumstellung von UKW auf die neue Technik vor 2 Jahren. Eigentlich, denn es gibt noch kleinere Lokalsender in den großen Ballungsgebieten, die auf den alten UKW-Frequenzen weiterfunken dürfen. Ein paar Jahre noch, dann ist auch da Schluss. Während in Dänemark, Schweden und Finnland nach teils schon vor Jahren gefassten politischen Entscheidungen und vor allem aus Sorge um zu hohe Kosten für die Anschaffung neuer Geräte noch nicht oder sogar überhaupt nicht umgestellt werden soll. Also Norwegen und sein DAB-Plus-Projekt. Beispiellos im Norden und sicher für andere ein wichtiger Erfahrungslieferant. Wie läuft so eine Umstellung? Welche Schwierigkeiten gibt es? Technisch gesehen hat alles bestens geklappt. Es gab im hohen Norden des Landes anfangs einige Landstriche mit unzureichender bis gar keiner Versorgung, aber diese Löcher sind inzwischen zum Großteil gestopft. Die neuen Sender, es sind übrigens deutlich mehr als zu UKW-Zeiten gehen, sauber raus, kamen aber gerade am Anfang nicht überall gleich gut an, sagt Vilde Schanke-Sundet vom Institut für Medien und Kommunikation an der Universität Oslo. Die vorhergegangene digitale Umstellung des Fernsehens war ein ähnlicher Prozess, der bei Politikern, Zuschauern und in der Branche sehr populär war. Da dachten viele, so würde es auch bei der Umstellung des Radios sein. Man hatte aber vergessen, dass die Leute nicht nur ein Radio, sondern mehrere Geräte hatten, was den Umstieg teuer machte. Außerdem gab es auch vor der Umstellung schon viele unterschiedliche Programme, sodass der Nutzen überschaubar war. Also verzichteten viele Norweger zunächst auf den Kauf neuer Empfänger und damit auch auf die Radionutzung im gewohnten Umfang. Die Tagesreichweite landesweiter Programme sank zunächst um mehr als 10%, hat sich inzwischen wieder etwas erholt, ist aber noch nicht auf dem UKW-Niveau von früher angekommen. Das gilt auch für die durchschnittliche Hördauer der landesweiten Sender. Sie hatte Ende 2016, also kurz vor Beginn der Umstellung, bei über 80 Minuten täglich gelegen. Ende 2017 waren es 10 Minuten weniger. Der Grund? Die Leute wichen aus. Die Umstellung kam, als viele schon Streamingdienste und Podcasts hörten und nun vor der Alternative standen, einen Digitalempfänger kaufen zu müssen oder weiter online diese kostenlosen Möglichkeiten zu nutzen. Da hat sich mancher gegen das digitale Radio entschieden. Allerdings gibt es da eine Art Henne-oder-Ei-Problem. Nutzen die Menschen mehr Online-Dienste, weil UKW zwangsweise beendet worden ist? Oder hätten sie das nicht vielleicht auch getan, wenn die alte Technik geblieben wäre? Einfach weil das Streaming- und Podcast-Angebot auch in Norwegen immer größer und beliebter wird? Für eine seriöse Antwort fehlen die Fakten. Fest steht für die Medienforscherin daher nur dies. In Norwegen haben wir gesehen, dass die Hörerzahlen für digitales Radio gesunken sind im Vergleich zu UKW. Stellt sich die Frage, was man anders hätte machen können, um keine Hörer durch den Digitalisierungsprozess zu verlieren. Vielleicht hätte man nicht den Hauruckweg wählen sollen, mit einer Zwangsumstellung in vergleichsweise kurzer Zeit, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre alten Radios eines nach dem anderen gegen DAB-Plus-Empfänger auszutauschen? Darüber hätten sich wohl vor allem die Autofahrer gefreut, die von Anfang an als eine der Hauptproblemgruppen galten, weil die Leute im Flächenland Norwegen nun einmal besonders viel und besonders lange hinterm Lenkrad sitzen. Aber die Politik hatte anders entschieden und Marius Hüll vom öffentlichen Sender NRK gibt ihr recht. Es war vielleicht ein Ende mit Schrecken, sagt er, aber eben kein Schrecken ohne Ende. Also kein auch teures, jahrelanges Nebeneinander verschiedener Systeme. Jetzt sei das Land wohl mit dem Schlimmsten durch, hofft er, und freue sich über einen Markt, übrigens auch für private Anbieter, der bunter sei als früher, facettenreicher und der sich allmählich wieder stabilisiere. Wir haben heute ein deutlich größeres und abwechslungsreicheres Programm, das in ganz Norwegen empfangen werden kann. Die Zuhörer haben das Angebot angenommen und wir glauben, dass wir die niedrigsten Hörerquoten nach der Umstellung hinter uns haben. Wir sehen eine positive Entwicklung nach oben und darüber sind wir froh.
Aus Norwegen berichtete Carsten Schmiester. Nun ist das mit Innovationen immer so eine Sache. Nicht jeder weiß damit umzugehen. Stichwort YouTube.
Servus und herzlich willkommen zur CSU, der Social Media Show der CSU im Bundestag. Ich bin der Armin und ich werde euch ab jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren. Los geht's!
Aber keine Sorge, jetzt kommt nicht der Armin, sondern der Arno, unser Kolumnist Arno Otsesek, der sich über die jugendliche YouTube-Offensive der CSU, genannt CSU, ein paar Gedanken gemacht hat.
Ach schade, die CSU hatte es doch gut gemeint. Allein dieser Name, der wie der rhetorische Höhepunkt eines politischen Liebesaktes klingt. CSU. Hey, das ist verdammt nah dran an I love you. Und wie reagieren die Umtuttelten auf das erste CSU-Filmchen? Sie lästern derart ab, und zwar tausendfach, dass schon jetzt feststeht, begreift man CSU als psychohygienische Müllhalde der Netz-Junkies, ist es ein unübertroffener Erfolg. Der User Keanu B. zum Beispiel stöhnt, ich habe noch nie getrunken. Nach diesem Video werde ich dies ändern müssen, um normal weiterzuleben. Deutlich schlechter ergeht es Lux Tempor. Hab Krebs bekommen, im Auge und Ohr. Ein bisschen Hirn ist auch geschmolzen. Anzeige ist raus. Und glaube niemand, CSU lasse nur junge Leute erschauern. Heiliges Spaghetti-Monster, ist das peinlich. Ich muss mich für euch fremd schämen. Dabei bin ich gut über 40. Postet Steampunk-Welten. Wohl wahr, verehrte CSU, das sind teils ganz schön harte Anpfiffe. Insofern schon okay, dass ihr die Kommentarfunktion zwischendurch abgeschaltet habt. Das ändert nur nichts. Im Ranking der größten PR-Desaster eurer Partei drängt CSU unaufhaltsam nach vorn. Dabei hatte Angela Merkel noch vor 6 Jahren gewarnt, das Internet ist Neuland für uns alle. Da das World Wide Web damals schon seit 20 Jahren sehr beliebt war, kann Angie mit uns eigentlich nur uns digitale Analphabeten in der Union gemeint haben. Und trotzdem habt ihr Armin Petschner, euren Social-Media-Chef, bis zu seiner Blondierung ein Stilkonkurrent von CDU-Konfirmandendarsteller Philipp Amthor, vor die Kamera gestellt. Aber was heißt gestellt? Petschner zappelt in dem Filmchen herum wie ein Wackeldackel auf Koks, vielleicht weil er ahnt, bei einem Wortspiel von der Qualität Greta Abramowitsch, Thunberg, gemünzt auf Gretas Amerika-Turn per Segeljacht und dem Milliardär, fällt sogar seiner Oma das CSU-Parteibuch aus der Hand. Auch wenn sie dem technisch übergeigten, von sinnlosen Schnitten total zerfetzten Video ansonsten, selbst in Zeitlupe, keine Botschaft entnehmen könnte. Wir vermuten, der Söder Markus steckt dahinter, dass seine Partei so engagiert auf die jungen Leute von heute zielt und sich dabei so tief ins eigene Knie schießt. Söder glaubt nämlich seit 2011, Imagewechsel sei ähnlich easy wie Schlipswechsel. Damals, kurz nach Fukushima, trug er ja plötzlich grüne Schlipse, um seinen Wandel vom Atomkraft-Saulus zum Windkraft-Paulus zu beweisen. Aber hat ihn die Nummer irgendwie beschädigt? Nö, der Mann wurde Ministerpräsident und hat als solcher nach der jüngsten Europawahl verkündet, seine Partei müsse wieder jünger, cooler, offener werden. Imagewechsel halt. Er selbst fand die CSU als Halbstarker nämlich so cool, dass über seinem Bett ein Poster von Franz Josef Strauß hing. Insofern tut es uns für Markus Söder leid, dass CSU nur für wenige Menschen eine solche Herzenssache werden kann wie für ihn einst das Strauß-Poster, wozu der User Marsbass nicht gehört. Marsbass postete nach der ersten Berührung mit CSU, bitte hört auf, da fühlt es sich ja besser an, im Hochsommer in die Sonne zu schauen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Roland Hauser. Ich bin beim Reutlinger Generalanzeiger Leiter der Lokalredaktion. Und wir haben heute ein großes und spannendes Thema, nämlich den Start unseres neuen Stadtbuskonzepts, auf das viele Jahre hingearbeitet wurde. Es gibt 21 statt bisher 11 Buslinien zusätzliche Haltestellen und alle waren natürlich sehr gespannt, ob das heute bei diesem Kaltstart sozusagen ohne große Testphase alles klappen würde. Noch wissen wir nicht, wie es am Ende des Tages aussehen wird, aber im Moment gibt es Anzeichen dafür, dass es weitgehend reibungslos läuft.
Reibungslos, damit geht auch unsere Sendung heute zu Ende. Brigitte Beetz verabschiedet sich, nicht ohne auf den Büchermarkt zu verweisen, nach den Nachrichten hier beim Sender ihrer Wahl, dem Deutschlandfunk.